Ihr hört Olle Kamellen, den Geschichtspodcast. Wo Geschichte lebendig wird. Wenn monotheistische Religionen es mit einer intelligenten und unabhängigen Frau zu tun bekommen, geht das für die Frauen meistens nicht gut aus. Und das muss im 16. Jahrhundert auch die protestantische Predigerin Anne Askew erfahren, deren Ansichten und Aktivitäten der katholischen Kirche ein Dorn im Auge sind. Sie wird mehrmals verhaftet, gefoltert und stirbt am 16. Juli 1546 mit gerade einmal 25 Jahren auf dem Scheiterhaufen. Heute begleiten wir diese mutige Frau, die Zeit ihres Lebens für ihre Überzeugungen eintritt und sich dabei weder von mächtigen Männern noch von der katholischen Kirche selbst einschüchtern lässt. Die Folge wird deshalb ein bisschen anders als die anderen, weil nicht nur die tatsächlichen Begebenheiten, sondern auch die sie umgebenden Umstände sowie die Recherche selbst ein Wort wert sind. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Olle Kamellen. Für die heutige Geschichte, die Geschichte von Anne Askew, brauchen wir ein bisschen Kontext. Denn Anne ist von hohem Stand und hat Kontakte zu hochstehenden Persönlichkeiten. Und alles, was ihr widerfährt, passiert daher auch aus politischen Machtinteressen heraus. Wir befinden uns jetzt also im 16. Jahrhundert. Die katholische Kirche hatte lange großen Einfluss an den europäischen Königshäusern. Das weltliche und kirchliche Wirken waren ganz eng gekoppelt, auch wenn sich die beiden Instanzen nicht immer einig waren. Gesichert wurde die religiöse Macht lange dadurch, dass Wissen und Thesen nur auf Latein verschriftlicht wurden. Das heißt, die Schriftstücke waren ohne entsprechende Kenntnisse von einfachen Menschen nicht zu lesen und erst recht nicht zu verstehen. Das Volk musste sich auf die Deutungen durch den Klerus verlassen. Ab dem frühen 16. Jahrhundert formierte sich immer mehr Widerstand gegen diese Deutungen und die katholische Kirche insgesamt. Die Reformationsbewegung nahm Fahrt auf, nachdem Martin Luther 1517 seine 95 Thesen in Wittenberg formulierte. Und danach bildeten sich innerhalb weniger Jahre mehrere protestantische Gruppierungen, die jeweils eigenen Glaubensregeln folgten. Alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Gruppierungen hier auszuarbeiten, würde zu weit führen. Aber ganz grob gesagt war ihre Gemeinsamkeit, dass ihnen stank, wie sich die katholische Kirche zum Torwächter jener außerweltlichen Entität machte, an die die Christen glauben. Kleiner Einschub, ich bin glühende Atheistin, deshalb bin ich davon überzeugt, dass es diese Entität nicht gibt und ich werde sie deshalb nicht bei ihrem religiösen Namen nennen. Die Protestanten glaubten, diese Entität sei universell und könne nicht an Menschengemachtes oder gar Menschen gebunden werden. Das heißt, die vielen Rituale der katholischen Kirche erkannten sie nicht an. Ablasshandel, Beichte, Sakramente, aber auch Kirchenhäuser, also alle von Menschen gemachten Rituale und Gegenstände, seien nicht heilig. Gläubige Christen könnten vielmehr entweder durch ihren Glauben selbst oder durch die Gnade der Entität gerettet werden, wenn sie sich strikt an die Bibel halten, die die Heilsbotschaft ohne weitere Ergänzungen oder Interpretationen durch Menschen ausreichend vermittelt. Das heißt also, diese protestantischen Bewegungen, die hielten sich sehr eng an die Bibel. Die Idee dahinter war gewissermaßen, die Menschen, auch die einfachen Ungebildeten, direkt mit der göttlichen Entität in Kontakt zu bringen. Also, dass die einfachen Menschen durch ihren Glauben quasi von der Entität beseelt werden. Zu dieser Idee gehörte auch die Abkehr der Protestanten von dem hochgestochenen Latein des katholischen Klerus und das Schreiben und Sprechen von Gebeten in einfacher Muttersprache. Zu Annes Zeit sitzt auf dem britischen Thron Heinrich VIII. Das ist der mit den vielen Frauen. Er sieht sich zwar selbst als Katholik und lebt auch weitestgehend nach den katholischen Regeln, aber die Weigerung des Papstes, seine bestehende Ehe mit Katharina von Aragon zu annullieren, damit er Anne Boleyn heiraten kann, führt 1534 zu einem Bruch mit Rom und zur Gründung der Church of England. Heinrich VIII. Macht sich kurzerhand zum Oberhaupt dieser englischen Kirche. Dass es ihm bei der Kirchengründung vor allem um Autorität geht, sieht man auch daran, dass die neue Kirche im Grunde genommen eine bunte Mischung aus katholischen und protestantischen Positionen ist. Und er in den Jahren seiner Regentschaft sowohl Papisten als auch Protestanten gleichermaßen verfolgen lässt. Dieses bunte Durcheinander setzt sich auch am Königshof fort, wo katholische und reformatorische Meinungen vertreten sind. Die reformatorischen nicht so öffentlich, also eher unter der Hand, aber es gibt durchaus protestantische Umtriebe am Königshof. Unter anderem liebäugeln auch Catherine Parr, Heinrichs letzte Ehefrau, und einige ihrer Hofdamen mit der Erneuerungsbewegung. Dieser letzte Punkt wird noch wichtig. Das ist im Ultraschnelldurchlauf und sehr stark vereinfacht die religiöse und politische Bühne, auf der 1521 Anne Askew als Tochter eines Edelmannes geboren wird. Mit nur 15 Jahren muss sie Thomas Keim heiraten, einen katholischen Adligen, mit dem sie zwei Kinder bekommt. Dass sie so früh verheiratet wird, liegt daran, dass ihre ältere Schwester, die eigentlich mit Keim verheiratet werden sollte, vor der Hochzeit stirbt. Anne rückt also quasi nach. Während der Ehe beginnt sie mit dem Studium einer englischsprachigen Bibel und fühlt dabei, dass die katholische Glaubenslehre keine absolute Wahrheit enthält, sondern man sich durch das Bibelstudium den Glauben selbst erschließen muss. Am stärksten stößt ihr die katholische Idee der Transsubstantiation auf. Diese Idee besagt, dass Jesus, der beim letzten Abendmahl die Worte sprach, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut, in dieser symbolischen Handlung, diesem Verteilen von Brot und Wein als sein Leib und sein Blut, tatsächlich zu Brot und Wein wird. Also dass das Brot und der Wein tatsächlich Jesus sind. Aus der Idee leitet sich das Altarsakrament ab, die Gabe von Wein und Hostien, die Jesus sind. Die Erkenntnisse, die Anne beim Lesen hat, müssen für sie wie ein Erweckungsmoment gewesen sein. Denn nicht nur ändert sich ihr eigener Glaube, sondern sie hat auch das starke Bedürfnis, ihre neu gewonnenen Überzeugungen zu verbreiten und unter das Volk zu bringen. Die Konflikte mit ihrem katholischen Ehemann nehmen wenig überraschend zu. Er sieht sie als Ketzerin, sie ihn als Ungläubigen. Sie versucht, sich von ihm scheiden zu lassen, was ihr jedoch verweigert wird. Damals musste man als Frau zumindest die Scheidung beantragen. Als er sie schließlich verstößt, ist Anne darüber keineswegs unglücklich, nimmt wieder ihren Mädchennamen an und geht nach London. London, die große Stadt mit mehr Menschen, moderneren Ideen, ist natürlich wie gemacht für die neugierige Anne. Und dort bekommt sie nicht nur neue Verbindungen zu anderen Protestanten, sondern sie beginnt auch als Predigerin zu arbeiten, also öffentliche Vorträge über ihre Erkenntnisse zu halten. Sie verfasst theologische Stücke, aber auch Gedichte. Sie ist auch eine Poetin, eine Dichterin. Die wortgewandte, streitbare, intelligente Anne duckt sich nicht und sie versteckt sich nicht. Sie ist genau die Art von Frau, die nach Macht strebende Männer bis zur Weißglut reizt. 1545 und 46 wird sie zweimal verhaftet. Und was diese Verhaftungen und Verhöre so besonders macht, ist der Umstand, dass Anne selbst aufschreibt, was ihr dabei widerfuhr und wie das ablief. Ihr Zeugnis bietet nicht nur einzigartige Einblicke in ihren Charakter und ihren Glauben, sondern auch in das Vorgehen der Inquisition und vor allem deren Motivation. Ihre Schriften werden nach ihrem Tod mehrfach kommentiert veröffentlicht. Und zwar 1548, nur zwei Jahre nach ihrem Tod, von dem englischen Geistlichen John Bale. 1563 von dem Autor und Historiker John Fox und 1996 von der englischen Literaturprofessorin Elaine Balin. Elaine Balin hat im Grunde genommen nicht nur Annes Schriften, sondern auch die Kommentare der beiden Männer nochmal entsprechend dem neuen Stand der Forschung und moderner Ansichten eingeordnet. Der nächste Abschnitt entspricht weitgehend Annes eigenen Beschreibungen sowie einigen historischen Einordnungen ihrer Kommentierenden. Im März 1545 wird Anne zum ersten Mal auf Veranlassung ihres noch Ehemannes Thomas Keim verhaftet. Sie wird vor einer Art Gremium geführt, dem unter anderem auch der Lord Mayor von London, das ist das höchste Amt der City of London, und zwei Priester angehören, nach ihren religiösen Überzeugungen befragt. Vor allem ihre Haltung in Sachen der Transsubstantiation sind dabei von Interesse. Ob sie das Alterssakrament für den realen Körper Jesu halte, hält sie nicht. Oder ob sie glaube, dass wenn eine geweihte Hostie vor eine Maus hinfalle und von dieser gefressen werde, der Heilige Geist in die Maus fahre. Statt einer Antwort lächelt sie nur. Und Maus ist auch das richtige Stichwort, denn das Ganze wirkt wie ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Anne immer eine Nasenlänge vorn zu liegen scheint. Beinahe wirkt es humorig, wenn Anne mit pfiffigen Gegenfragen antwortet oder ihre Verfolger durch ihre profunde Bibelkenntnis mehrmals ausmanövriert. Nur so als Beispiel den Vorwurf, sie habe sich schuldig gemacht, weil es Frauen nach dem Apostel Paulus verboten sei, das Wort der Entität zu sprechen, entgegnet sie etwa, dass sie den Ausspruch Paulus sehr wohl kenne, er aber auf eine Predigt von der Kanzel bezogen sei und ob ihr Befrager je auch nur eine Frau auf einer Kanzel gesehen habe. Er verneint das und daraufhin sagt sie, dann solle er doch bitte die armen Frauen in Ruhe lassen, außer sie brächen ein Gesetz. Und nachdem Anne die Männer des Gremiums sicher den einen oder anderen Nerv gekostet hat, steckt der Lord Mayor sie in Haft. Annes Cousin wird bei ihm vorstellig und erbittet ihre Freilassung gegen Kaution. Aber der Lord Mayor traut sich nicht, diese Entscheidung selbsttätig zu treffen und berät sich mit dem Bischof von London, Edmund Bonner. Der Bischof findet den Fall so interessant, dass er Anne selbst befragen will und ihr dabei die Anwesenheit von drei Bürgen gewährt. Bürgen oder Zeugen. Es ist natürlich immer besser bei Gesprächen, jemanden dabei zu haben, der hinterher bezeugen kann, was gesprochen wurde. Und der Bischof gewährt ihr diese Bürgen zwar, nutzt das aber auch als Fallstrick, könnte man sagen. Er lässt Anne lange vor der vereinbarten Uhrzeit abholen und zu sich bringen und versucht sie mit scheinheiliger Freundlichkeit und zweifelhaften Versprechungen von Straffreiheit zum Reden zu bringen. Aber Anne durchschaut diese Falle. Sie bedauert sehr herzlich, aber ohne die Anwesenheit ihrer Bürgen, die erst um die vereinbarte Zeit eintreffen würden, könne sie leider nicht sagen. Es folgt auch mit dem Bischof ein geradezu aberwitziger Wortwechsel, in dem er mit Engelszungen auf sie einredet und sie jede seiner Äußerungen mal ironisch und mal keck an sich abtropfen lässt. Spürbar aufgebracht verlässt der Bischof sie schließlich, um ein Geständnis aufzusetzen, das sie unterschreiben soll. Die clevere Anne setzt zunächst einen einschränkenden Zusatz unter das Dokument. Dieser Zusatz tut dem Gesetz Genüge, verrät aber gleichzeitig nicht ihren Glauben. Also das ist ein ganz cleverer Schachzug. Das ist einfach so eine kleine Einschränkung, die sie da drunter setzt und dann unterschreibt sie. Edmund Bonner kocht zu diesem Zeitpunkt vor Wut. Und nur die Bitten ihres Cousins und die Tatsache, dass sie gute und vor allem hochstehende Freunde hat, lassen ihn schließlich einlenken. Und nach einer kleinlichen Verzögerungstaktik, also das, man merkt so richtig, wie angefressen dieser mächtige Kleriker ist, dass er bei Anne nicht weitergekommen ist. Nach dieser kleinlichen Verzögerungstaktik wird Anne endlich nach 12 Tagen in Haft gegen eine Kaution entlassen. Obwohl NSQ mit der kurzen Haft eine Warnung erhalten hat, fährt sie mit ihren religiösen Aktivitäten fort. Und im Juni 1546 kommt sie erneut in Haft und wird in Greenwich stundenlang vom sogenannten Privy Council, dem königlichen Beratergremium, verhört. Dem Gremium gehören unter anderem die beiden Lordkanzler Richard Rich und Thomas Wriothesley sowie der Bischof von Winchester, Stephen Gardiner, an. Wie ehedem lautet der Vorwurf auf Ketzerei, weil sie die heiligen Sakramente der katholischen Kirche nicht anerkannt. Doch darüber hinaus, und hier kommen wir jetzt zurück zur Königsgattin Catherine Parr und dem politischen Hintergrund, darüber hinaus ist Anne für ihre Verfolger auch wegen ihrer Kontakte in höchste Kreise interessant. Gardiner und Wriothesley gehören zu dem harten, konservativ-katholischen Kern des Königshofs und verdächtigen die Königin selbst, Catherine Parr, Protestantin zu sein. Sie hatte wiederholt Sympathien für die neuen Kirchen geäußert und den König selbst zu Disputen über Glaubensfragen gefordert. Und die beiden Männer vermuten, dass sie durch eine bekannte und hochstehende Frau wie Anne Askew an belastendes Material für die protestantischen Umtriebe von Catherine und ihrem engsten Kreis bekommen können. Doch auch die Männer des Privy Council merken, dass sie es mit einer äußerst intelligenten, furchtlosen und eloquenten Frau zu tun haben. Anne Askew durchschaut mit Leichtigkeit alle rhetorischen und taktischen Tricks der Kommission, sie zum Reden zu bewegen. Mal antwortet sie mit für die Herren schwer verständlichen Metaphern und Parabeln, mal mit schlagfertiger Direktheit und mal mit Bibelstellen, die das Vorgehen der Kommission als falsch oder gar gotteslästerlich dastehen lassen. Auch hier wieder zwei schöne Beispiele, als die Männer des Councils sich mit den Worten, sie wollten jetzt mal wie unter Freunden sprechen, einzuschmeicheln versuchen bei Anne, antwortet die direkt, ja, genau wie Judas, der auch ganz freundschaftlich mit Jesus sprach, bevor er ihn verriet. Auf die Drohung, als Ketzerin verbrannt zu werden, entgegnet sie, sie habe die ganze Bibel durchsucht, aber nirgendwo gefunden, dass Jesus oder seine Apostel jemals eine Kreatur getötet hätten, und fügt hinzu, ihre außerweltliche Entität würde voller Verachtung über die Drohungen der Kommission lachen. Anne Askew, die ja als gebildete Frau die drohenden Konsequenzen ihres Verhaltens sehr genau kennt, zeigt sich in dieser Situation als Frau mit Nerven wie Stahlseilen. Seit ihrer frühen Eheschließung haben sich unzählige Männer an der mittlerweile 25-Jährigen abgearbeitet, ohne dabei auch nur einen Millimeter voranzukommen. So groß ist ihre Gewissheit, die spirituelle Wahrheit zu sprechen, so stark ihr Glaube, dass sie geradezu ungerührt auf Drohungen reagiert. Weder weicht sie von ihren religiösen Überzeugungen ab, noch verrät sie die Namen anderer Protestanten. Zornig und frustriert geben die Würdenträger schließlich nach fünfstündigem Verhör auf und Anne wird zunächst ins Gefängnis von Newgate verbracht. Dort beginnt sie, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Neben einem Protokoll verfasst sie auch mehrere Briefe sowie Gedichte und eine Ballade. Bis hierhin ist die Geschichte durchaus begeisternd. Bis hierhin hat die Geschichte irgendwie auch einen positiven Unterton. Die Dreistigkeit, mit der Anne agiert, die Art, wie sie durch ihr Schweigen wirklich reihenweise die Männer in den Wahnsinn treibt, das hat auch was Schelmisches, das hat was unglaublich Empowerndes. Mir ging es zumindest so, ich habe diese Geschichte auch mit zunehmender und wachsender Begeisterung gelesen. Aber ihre Häscher haben natürlich noch ein furchtbares Ass im Ärmel, um endlich ein paar Namen aus ihr rauszukitzeln. Und dieses Ass ziehen sie am 18. Juni 1546. Anne wird offiziell der Ketzerei angeklagt und ohne richtiges Verfahren zum Tode verurteilt. Erst in dieser Situation, so scheint es, macht Anne den einzigen Versuch, ihr Leben zu retten, indem sie sich mit einem Gnadengesuch direkt an den König wendet. Doch der lehnt das Gnadengesuch ab. Sie wird in den Tower von London verbracht, wo die Lordkanzler Rich und Risley eine hochnotpeinliche Befragung anordnen. Anne soll also gefoltert werden. Dass Frauen gefoltert werden, erst recht Hochstehende oder Mütter, Anne ist beides, ist damals nicht nur unüblich, sondern verboten. Doch die beiden Männer sind wild entschlossen, Anne Askew zu brechen und schrecken deshalb auch nicht davor zurück, das Gesetz zu brechen. Im Keller des Tower muss sich Anne bis auf das Unterkleid ausziehen und wird auf die Streckbank geschnallt. Ihr Martyrium beginnt. Ich bleib bei der Schilderung jetzt etwas oberflächlicher, weil ich euch und mir die Details nicht antun möchte. Zweimal wird Anne ohnmächtig vor Schmerz, zweimal wird sie wieder erweckt. Als der Kommandant des Tower sich weigert, weiterzumachen, schreiten die Lordkanzler selbst zur Tat. Ob der Kommandant des Tower seine Arbeit verweigert, weil er Mitleid mit Anne hat oder weil er weiß, dass er gerade etwas Illegales tut, das ist nicht bekannt. Die beiden Lordkanzler legen ihre Talare oder Mäntel ab und drehen eigenhändig an den großen Walzrädern, bis Anne dem Tod nahe ist, wie sie hinterher selbst schreibt. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Nach der Folter kann Anne nicht mehr stehen oder gehen. Sie wird auf dem Boden liegen gelassen, wo Risley erneut Namen und den Widerruf ihrer ketzerischen Ansichten von ihr verlangt. Also er hört in der ganzen Zeit nicht auf sie einzureden. Doch er bekommt auch weiterhin keine Antworten. Anne ist so schwer verletzt, dass sie auf einem Stuhl hinausgetragen werden muss und sie wird dann in ein nicht näher bezeichnetes Haus gebracht, wo sie entweder eigenhändig oder angesichts ihrer Verletzungen etwas wahrscheinlicher per Diktat ihre letzten Tage protokolliert. Auch zu ihrer eigenen Ermordung 5 Tage später muss sie getragen und auf einem Stuhl sitzend an den Pfahl des Scheiterhaufens gebunden werden. Mit ihr sollen auch 3 weitere Ketzer verbrannt werden. Bis zum allerletzten Moment wird sie weiter von Risley bedrängt und befragt. Bis zum letzten Moment versucht er, sie zum Widerrufen zu bringen. Und bis zum allerletzten Moment bleibt Anne Askew stark. Sie verrät niemanden und sie gibt ihre Überzeugungen nicht auf. John Fox, der Annes Aufzeichnungen 1563 nach John Bale ein zweites Mal kommentiert veröffentlicht, berichtet davon, dass an den Körpern der Verurteilten Beutel mit Schießpulver angebracht waren, damit ihnen der langsame und qualvolle Verbrennungstod erspart bleibt. Welche der 4 Todgeweihten Schießpulver erhalten haben, ist dabei aber unbekannt. Man kann nur hoffen, dass Anne eine Ladung umgehängt und sie durch die Explosion schnell von ihren Qualen erlöst wurde. Die Belege und Quellen, die man über diese Ereignisse findet, sind selbst komplex und umstritten und es lohnt sich deshalb, die Recherche einfach auch nochmal ein bisschen zu beleuchten, wie ich da vorgegangen bin und was so ein bisschen die Einschränkungen waren und die Dinge, die man bedenken muss. Obwohl Anne später als protestantische Märtyrerin verehrt wurde, gibt es nur wenig zeitgenössische Quellen mit detaillierteren Angaben über ihr Leben, ihr Wirken und ihre spätere Ermordung. John Bale, der ja schon 2 Jahre nach ihrem Tod ihre Schriften veröffentlichte, verfolgte mit seinen angefügten Kommentaren eine ganz eigene Agenda, denn auch er war ein erbitterter Gegner der katholischen Kirche. Zwar belässt er in seinen Aufzeichnungen Annes Texte weitgehend im O-Ton, bettet sie jedoch in seine eigene Deutung ein. Er stellt Anne als armes und schwaches Opfer dar, woraus auch deutlich wird, dass im 16. Jahrhundert eine gegenüber patriarchalen Machtstrukturen unbeugsame Frau mit messerscharfem Verstand und nicht weniger scharfer Zunge selbst diejenigen Männer überfordert, die ihr wohlgesonnen sind. Diese Art von Unbeugsamkeit kann und darf einfach nicht sein. Nicht zuletzt auch deshalb nicht, weil Annes Beispiel andere Frauen nicht animieren soll, plötzlich ebenfalls ihren Mut zu entdecken. Aus dem Grund glättet Bale hier und da, macht Anne Askew zu einem willenlosen Gefäß spirituellen Wirkens. Heute würde man Framing dazu sagen. John Fox war in seinen Kommentaren zwar nüchterner, weniger schwülstig als Bale vor allem und weniger religiös, weshalb er lange als die bessere Quelle galt. Doch jüngsten Diskussionen unter Geschichtsgelehrten zufolge hat auch er Anne seinen Stempel aufgedrückt, der ihr unter Umständen nicht gerecht wird. Die besten Einordnungen findet man tatsächlich bei Elaine Balin, die beide Veröffentlichungen, also von Bale und von Fox, zusammen natürlich mit Annes Texten, als Ganzes betrachtet und einordnet, ein bisschen Hintergrund gibt über die Motivation der beiden Männer. Das ist der eine und der wirklich sehr, sehr gut ist. Der ist frei verfügbar bei archive.org, wenn man einen Account dort hat. Und der zweite Text, der mir sehr verständlich war, der ist von Deba Priya Basu, einem indisch-englischen Professor, der zumindest die erste Befragung in modernes Englisch übertragen hat und in den Fußnoten Ergänzungen zum Verständnis von einzelnen Passagen gemacht hat. Auch der war wirklich sehr, sehr hilfreich beim Verständnis dieser ganzen Texte. Man kann im Netz zwar Berichte finden, die sich mit dem Fall und der Zeit beschäftigen, doch hier und da war es mir nicht möglich, bestimmte Angaben über die historischen Quellen zu verifizieren. Mitunter scheinen sich die Schilderungen hier und da auch mit der Fiktion zu mischen, denn in der englischen Serie Die Tudors, die von 2007 bis 2010 erschien, wurde auch der Fall von Anne Askew am Rande behandelt und manche Schilderungen, gerade von Hobbygeschichtlern, die nehmen die Szenen aus der Serie allzu wörtlich. Also wo ich eben solche zweifelhaften Angaben gefunden habe, habe ich sie nicht mit aufgenommen. Außer den hier verwendeten Quellen, die ich wie immer im für meine Mitglieder zugänglichen Text bereitstelle, gebe ich ganz unten noch einige weiterführende Links mit, die in den Kaninchenbau geschichtlicher Aufarbeitung der Tudor-Zeit führen. Wer will, kann da Wochen und Monate zubringen. Wegen der mageren Quellenlage bleiben natürlich Fragen. Hat sie die Schriftstücke mit ihren schweren Verletzungen eigenhändig verfasst oder jemandem diktiert? Wenn ja, wem? Wer hat diese, ihre letzten subversiven Worte aus dem Gefängnis geschmuggelt? Bekam sie bei ihrer Ermordung wirklich eine Ladung Schießpulver umgehängt? Von wem stammte es? Nur einem mitfühlenden Henker oder vielleicht doch ihre hochstehenden Freundinnen und Freunde bei Hof? Wie eng war ihr Draht zum Königshof, besonders zu Königin Catherine und ihrem engsten Zirkel? Bisschen schwer getan habe ich mich auch damit. Anne wird zigmal hin und her gefahren, also diese ganzen Örtlichkeiten der einzelnen Verhöre und das Gefängnis und die Guildhall, wo sie zum Tode verurteilt wird. Also sie wird ganz schön in der Gegend rumkutschiert und da bin ich nicht immer sicher, ob ich die Reihenfolge so auch richtig verstehe. Habe auch fehlen Datumsangaben in ihren Aufzeichnungen, so dass das nicht immer ganz ersichtlich war, was als erstes und was als zweites passiert ist. Auch Annes eigene Schilderungen sind natürlich nicht objektiv. Wir alle wissen, dass man meistens dann am schlagfertigsten ist, wenn das Gespräch beendet ist. Ob bewusst oder unbewusst, stellen wir uns alle in der Rückschau ein bisschen besser dar. Ein bisschen mutiger, ein bisschen cleverer, als wir es in dem Moment der Auseinandersetzung tatsächlich waren. Ich betrachte Annes Berichte daher nicht so sehr als unangreifbaren Tatsachenbericht, sondern mehr als Einblick in ihre Denkweise. Denn selbst wenn die Hälfte ihrer geistreichen und schnippischen Antworten so nicht geäußert wurden, bleibt am Ende der unzweifelhafte Umstand, dass sie als Frau trotz drohender Strafen ihre Erkenntnisse aus dem Bibelstudium öffentlich gelehrt hat, erster Punkt, und zweitens, dass sie trotz ihrer körperlichen Qualen und eventuellen Ängste bis zum Ende hart geblieben ist. Es mag Menschen geben, die Anne Askew für die Festigkeit ihres Glaubens bewundern oder für die Leidenschaft, mit der sie ihn verteidigt und verbreitet hat. Als glühende Gegnerin monotheistischer Religionen interessiert mich natürlich nicht so sehr, woran Anne glaubte oder nicht. Ich betrachte eher, was für eine was für ein Geist dahinter steckt. Und ich glaube, ihr Denken und Verhalten weist sie als ähnlichen Charakter wie Galileo Galilei aus, der 18 Jahre nach ihrem qualvollen Tod geboren wurde und auszog, die Welt zu überzeugen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Streitbare, unbequeme Geister, die voller Neugier nach einer Wahrheit suchen, dabei anecken, angefeindet werden, Opfer erbringen und trotzdem aufrecht bleiben. Also es ist vor allem diese absolut unbrechbare innere Haltung, für ihre Überzeugungen einzustehen. Man kann sich Anne auch sehr leicht statt als religiöse Umstürzlerin als Naturforscherin vorstellen, die an Galileos Stelle vor der Inquisition verkündet, dass die Welt ganz anders ist, als die katholische Kirche die Menschen glauben machen will. Als Frau hatte es Anne Askew in der unter der grimmigen Knute der katholischen Kirche stehenden Männergesellschaft natürlich ungleich schwerer als Galileo. Frauen war ja alles verboten. Das Lesen der Bibel, das öffentliche Sprechen und erst recht das Lehren, Scheidung von ihrem Mann. Im Grunde genommen war Annes gesamte Existenz eine Aneinanderreihung von Grenzüberschreitungen und Gesetzesbrüchen und damit eine absolute Zumutung für mächtige Männer, die es nicht gewohnt waren, von einer Frau Widerworte zu bekommen. Anne Askew wurde als Ketzerin verbrannt, aber ich sehe in der Bezeichnung eigentlich keine Abwertung und nichts Infames. Ich sehe darin eher eine Auszeichnung. Ketzer und Ketzerinnen, das waren vor allem Frauen und Männer, die die Macht der katholischen Autorität in Frage stellten und dieser Macht auch gefährlich werden wollten, die an der Säule dieser Macht rütteln wollten und dabei keine Furcht vor Repressalien hatten. Ich glaube, dieser Welt täten mehr Ketzerinnen wie Anne Askew gut. Frauen, die laut sind, die mutig sind, die sich nicht ducken oder verstecken oder verstummen, wenn sie von Männern zurechtgewiesen oder bedroht werden. Danke fürs Zuhören.